Meine letzte Party war kurz bevor alles dicht gemacht hat.
Das letzte Mal feiern war ich in so einem kleinen Tanzladen vor ungefähr 6 Wochen. Und da ist man den Leuten naturgemäß sehr, sehr nahe gekommen. Und da war Corona einfach überhaupt kein Thema.
Die virtuellen Partys, die es jetzt zu Corona-Zeiten gibt, ich bin trotzdem super dankbar, dass es diese Technik und so alles gibt. Aber natürlich ersetzt so eine virtuelle Party keine echte Party.
Es wurde virtuell zugeprostet, bestimmt 3-4 Geburtstagsständchen angestimmt. Es wurde vor der Kamera getanzt und auch aufgelegt. Ich denke, meine Gäste und ich hatten einen tollen Abend und den einen oder anderen wird auch ein Kater am nächsten Tag erwischt haben. Also wie im richtigen Leben, nur aufräumen musste ich diesmal weniger.
Ich bin Luis Klamroth und in diesem Podcast geht es nicht um Corona. Zumindest nicht um das Virus, sondern darum, was Corona mit uns macht. Also mit uns als Gesellschaft. Das ist Klamroth Calling. Ja, aufräumen musste ich nach meiner letzten digitalen Party auch nicht. Also wir haben nur den Geburtstag meiner Mutter gefeiert. Wir haben alle hatten Sushi und dann haben wir uns bei Zoom getroffen. Meiner Mutter haben wir auch Sushi bestellt und dann haben wir völlig asynchron Happy Birthday gesungen. War ganz schön, aber eben nicht ganz so schön, wie wenn man sich im echten Leben sieht. Ne?
Ja, man feiert jetzt nur noch vor dem Bildschirm alleine zu Hause mit Sushi oder auch einer Flasche Wein. So war es bei mir das letzte Mal jedenfalls. Und ich frage mich da manchmal, wann wird der Moment wieder kommen, wo wir uns in die Arme fallen, wo wir zusammen im echten Leben zelebrieren können.
Laura, ich glaube, jetzt müssen wir stark sein. Das dauert noch ziemlich lange, ist zumindest mein Gefühl. Aber jemand, der es besser wissen muss, ist Klaus Lederer. Das ist der Berliner Kultursenator und den rufe ich jetzt an. Hallo Herr Lederer, Luis Klamroth.
Ich grüße Sie.
Grüße Sie, Herr Lederer. Wann war Ihre letzte Party?
Das ist schon eine Weile her. Also wenn man sowas wie CSD-Partys oder so rausnimmt, ist es schon eine Weile her, weil seit ich diesen Job habe, ist das mit den Wochenenden irgendwie relativ geworden und deswegen kann man also so richtig Party machen auch nicht im Augenblick.
Und Theater- oder Konzertveranstaltungen?
Naja, im Grunde direkt vor dem 11. März, an dem wir dann die Seele geschlossen haben, weil das ist ja was ich eigentlich normalerweise, wenn nicht gerade Krise ist, permanent mache.
Das war ja schon eine heftige Entscheidung. War das für Sie auch eine emotionale Entscheidung, zu sagen, jetzt
aber
machen
hallo.
Wir Schluss?
Aber hallo. Also im Grunde ist es so, wir haben uns am frühen Morgen im Senat von unseren Spitzenvirologen der Charité mal erklären lassen, wie die gesamte Entwicklung ist. Und ich bin danach hierher gefahren und habe gesagt, das ist jetzt irgendwie ein Problem. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben uns tief in die Augen geguckt und dann haben wir uns die Karten gelegt. Und das Ergebnis war, wir machen die großen Säle erstmal zu. 2 Tage später folgte dann die Schließung im Grunde sämtlicher Kultureinrichtungen. Also wenn man eigentlich den lieben langen Tag damit beschäftigt ist, Kulturinfrastruktur zu sichern und aufrechtzuerhalten, dann ist die Tatsache zu akzeptieren, dass es jetzt einfach mal eine ganze Weile keine publikumsgerichteten Kulturereignisse gibt, schon ein schwerer Schlag. Und das braucht auch ein bisschen, bis das so durchkleckert im Kopf.
Das ist ein schwerer Schlag, vor allen Dingen auch für die Existenzen von ganz vielen Menschen in Berlin und natürlich für die gesamte Kulturbranche in Berlin. Ich kann mir vorstellen, dass Sie da viele schwierige Gespräche geführt haben mit Betroffenen.
Naja, also es ist klar, ich habe die öffentlichen Einrichtungen nicht einfach so geschlossen, sondern habe die Kommunikation mit den Intendanzen gesucht, mit den Einrichtungsleitungen gesucht. Wir haben eine Telefonkonferenz gemacht, wir haben ein größeres Treffen hier im Hause gemacht, selbstverständlich unter Einhaltung aller hygienischen Voraussetzungen und sehr, sehr ernst und sehr, sehr intensiv miteinander darüber diskutiert, was bedeutet das jetzt und was ist der nächste Schritt. Ansonsten fährt man ein Stück weit natürlich auf Sicht und natürlich habe ich parallel dazu auch mit vielen Akteuren aus den freien Szenen kommuniziert. Meine Leute haben das gemacht, um natürlich auch für Verständnis für die Maßnahmen zu werben. Wobei ich sagen muss, das Verantwortungsbewusstsein und die Einsicht darin, dass es jetzt einfach wichtiger ist, diese Infektionsketten zu unterbrechen, war überall groß.
Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie jetzt an so geschlossenen Theatern und Kinos vorbeilaufen?
Naja, im Augenblick laufe ich nicht an geschlossenen Theatern und Kinos vorbei, sondern bewege mich zwischen Rotem Rathaus, meinem Büro und zu Hause, mit dem Ziel, wirtschaftliche und soziale Hilfen und Unterstützung auf die Beine zu stellen und mit den Akteuren aus dem Kultursektor gemeinsam zu überlegen, wie wir dafür sorgen können, dass Kultur sichtbar bleibt, dass Kunstgenuss möglich wird, auch unter Bedingungen weitgehender Kontaktbeschränkungen, also auf digitalen Wegen und sonst. Also es ist so, wenn ich von dem einen auf den anderen Tag nichts mehr zu tun gehabt hätte, dann will ich nicht ausschließen, dass ich eine kleine depressive Phase hätte überwinden müssen. Mhm. Aber angesichts der Tatsache, dass aus der Schließung der Kultureinrichtungen sofort ein ganzer Rattenschwanz an wirklich dringend zu erledigenden Angelegenheiten folgte, und das ist ja bis heute so, wir sind ja, wir fahren ja hier wirklich auf Sicht, kommt man da nur hin und wieder mal dazu, sich bewusst zu machen, wie krass das eigentlich ist. Aber natürlich ist es schon so, die Entzugserscheinungen, die sind spürbar.
Vielleicht einen kleinen positiven Aspekt dieser ganzen Situation, wenn man überhaupt was Positives aus der Situation ziehen kann. Herr Lederer, macht so eine Situation vielleicht eine Kulturstadt wie Berlin auch nochmal einen Tick kreativer, weil Künstlerinnen und Künstler jetzt sich ganz neue Wege suchen müssen?
Naja, es gibt böse Zungen, die behaupten, dass die Digitalisierung im Kulturbetrieb durch nichts so vorangetrieben worden ist und vorangetrieben wird wie durch Corona. Aber natürlich ist es klar, so Krisensituationen machen immer auch kreativ und deswegen stecken in Krisen auch Chancen, aber eben auch massive Gefahren. So, also das, was man jetzt vor allem auch an Solidarität und an Unterhaken und an dem Willen der Kulturszene erkennt, gesellschaftlich auch Präsenz zu zeigen, den Leuten auch in schwierigen Bedingungen digital Angebote nach Hause zu schicken, das ist schon ganz großartig.
Und, ja, ich denke da vor allen Dingen natürlich an so Projekte, die man jetzt mitbekommt, United We Stream, wo Clubs ihre DJs auflegen lassen und das dann gestreamt wird und so weiter. Kennen Sie solche Projekte auch?
Ja, naja, solche Projekte kenne ich ohne Ende. Also das ist ja das, was in der Kulturszene gerade stattfindet. Mhm. Mit Berlin Alive als Plattform, als digitalen Veranstaltungskalender, um die Vielfalt der Kulturszene in einem Blick erfassbar zu machen. Also das haben wir ganz bewusst gemacht. Solche Projekte gibt's reichlich. Also auch die großen Kultureinrichtungen, die jetzt beispielsweise Konzerte streamen, die Archive öffnen. Die Digital Concert Hall ist frei zugänglich jetzt für die nächste Zeit. Das ist schon ziemlich klasse. Und trotzdem ist es natürlich so, der Applaus ist das Brot der Künstlerin oder des Künstlers. Und Kunst lebt natürlich von der Begegnung und der Interaktion zwischen Publikum und Kunstschaffenden. Also die digitale Kultur kann die analoge Kultur nur ergänzen und nicht ersetzen. Das wird auch auf mittlere und langfristige Sicht so bleiben. Und trotzdem ist es natürlich richtig und gut, alle Potenziale zu nutzen, die uns jetzt auch unter Kontakt Beschränkungsbedingungen zur Verfügung stehen, um Kunst und Kultur sichtbar zu machen, an die Leute zu bringen, Solidarität zu organisieren, kreativ zu sein, Hoffnung zu erzeugen und Zuversicht.
Herr Lederer, wann glauben Sie, gehen Sie wieder in ein normal besetztes Theater?
Ich habe es nicht so mit dem Glauben. Ich bin zwar für Kirchen, Religion und Weltanschauungsfragen zuständig, aber bei diesen Dingen bleibe ich einfach dabei zu sagen,
also Sie haben sich mit dem Glauben, aber vielleicht mit der Hoffnung, Herr Lederer.
Die Hoffnung. Ich habe die Hoffnung, dass wir das möglichst schnell über die Bühne bekommen. Aber davon kann sich ja auch keiner was kaufen. Das ist ja auch keine wirklich belastbare Annahme. Wir müssen jetzt einfach im Grunde regelmäßig gucken, wie sich die epidemiologische Situation entwickelt. Und da sind wir auch in enger Kommunikation. Und ich sage meinen Einrichtungen und allen Beteiligten auch, wir müssen jetzt anfangen, in Szenarien zu denken. Wir müssen uns versuchen, unterschiedliche Worst-Case-, Best-Case-Szenarien einfallen zu lassen. Was bedeutet es, wenn wir hier noch ein paar Monate unter diesen Bedingungen arbeiten müssen? Wie können wir Teilöffnungen erzeugen? Wie können wir, wenn das gesellschaftliche Leben Stück für Stück wieder losgeht, auch kleinteiligere Lösungen, Kulturangebote schaffen? Das ist, glaube ich, das, was jetzt passieren muss. Und ansonsten bleibe ich dabei, wir müssen jetzt versuchen, alles zu tun, damit nicht am Ende es heißt, wir haben das Virus besiegt, aber das Virus hat unsere Kulturlandschaft platt gemacht. Aber dass danach nicht alles so sein wird wie vorher, ist für mich definitiv auch klar.
Herr Lederer, dann danke ich Ihnen, dass Sie sich trotz dieser stressigen Zeit kurz Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen. Vielen Dank.
Sehr gerne. Schönen Tag noch. Alles
Ebenfalls.
Gute.
Ebenfalls. Tschüss.
Ciao, ciao.
Ich finde, man spürt, dass er gerade mit aller Kraft kämpft dafür, dass die Kulturhauptstadt Berlin bestehen bleibt. Aber er wollte sich natürlich auch nicht darauf festlegen lassen, wann die Clubs wieder öffnen, wann wir wieder ins Theater gehen können oder Kinofilme schauen können. Was mir so ein bisschen Hoffnung gegeben hat, das habe ich ihm ja auch im Gespräch gesagt und er hat das, er sieht das genauso, dass es natürlich jetzt auch Kreativität bei den Künstlerinnen und Künstlern freisetzt.
Und einen dieser Kreativen kennen wir ja auch schon bereits. Kannst du dich noch an Nils erinnern?
Aus der ersten Folge, klar. Nils, Patient 38 in Berlin.
Richtig.
Der Corona hatte und mit seiner Freundin in der Wohnung Quarantäne machen musste. Nils ist DJ und hat jetzt United We Stream gestartet. Ein
Richtig.
Sehr, sehr cooles Projekt. Hallo Nils, grüß dich.
Ja.
Du warst Patient Nummer 38 in Berlin.
So ist es.
Das heißt, du warst früh in Quarantäne und musstest da auch bleiben und Zeit, dir Dinge zu überlegen. Und du bist mit einer ziemlich genialen Idee gestartet, die nennt sich United We Stream. Erzähl mal, was ist das?
Genau, also vorneweg vielleicht, das ist natürlich nicht nur auf meinem Mist gewachsen, da arbeiten, ich glaube, Stand heute irgendwie 130 Leute.
Wow,
ohne
so viele.
Die Situation war einfach die, dass ich eben relativ früh in Quarantäne war und mir auch schon relativ früh Gedanken machen konnte, welchen Auswirkungen kann denn Corona auf die Veranstaltungswirtschaft, Clubkultur, Festivals, Musiker, die hauptsächlich vom Live-Business, also von Auftritten leben, an Auswirkungen haben. Und war irgendwie ganz schnell da, zum einen, um die gegebenenfalls kurzfristig abzusichern, aber auch ein politisches Zeichen zu setzen, dass man eine Spendenkampagne ins Leben rufen muss. Und habe dann den Lutz Leixenring, seines Zeichen Pressesprecher der Clubkommission, angerufen. Und dann standen wir relativ viel im Austausch, was man denn da machen könnte. Und tatsächlich, Lutz kam dann, ich glaube, es ist tatsächlich auf seinem Mist gewachsen, mit dem Thema Streaming um die Ecke. Er meinte, lass uns das doch verbinden. Lass uns doch vielleicht ein Subscription-Modell finden, wo Leute irgendwie so eine Art virtuelle Club-Market sich irgendwie kaufen und damit dann Zugang zu einem virtuellen Club kriegen, wo dann eben aus den leeren Clubs gestreamt wird. Da sind wir dann hingekommen, wenn wir das als Spendenmodell machen wollen, dass das nicht geht, weil man keine Gegenleistung stellen darf. Also wir waren noch relativ schnell mit irgendwie rechtlichen und Fragen konfrontiert, sind es teilweise immer noch. Ja, und haben dann aber irgendwie alle, die Lust und schon Zeit und Muße hatten, irgendwie um uns geschart, auch sehr aus den Umfeld der Clubkommission und auch Reclaim Club Culture sind immer Leute dazugekommen. Und dann gab es, glaube ich, am Freitag den ersten langen Call und am Montag den, was war das, der Moment, 14., 15., 16., glaube ich, sind wir mit einer Pressemitteilung gegangen und haben die Spendenkampagne gestartet. Und dann am Mittwoch kam schon der erste Stream. Also alles sehr schnell, aber wir hatten auch da irgendwie das Gefühl, das muss jetzt schnell gehen, weil es kamen schon die ersten DJ-Streams von zu Hause und wir dachten, wir müssen jetzt das Momentum nutzen und irgendwie alle aktivieren.
Und, auch super erfolgreich. Ja. Also ihr streamt aus den ganzen Clubs und das wird unter anderem auch von Arte ausgestrahlt. Es gucken tausende Menschen zu. Spenden die Menschen denn jetzt auch fleißig?
Ja, vielleicht ganz kurz nochmal zu Arte, denen wir sehr, sehr dankbar sind. Wir haben Arte ist tatsächlich sogar der den kann, also den Stream aussendet. Mhm. So dass wir nämlich keine Probleme mit GEMA-Fragen bekommen. Wir haben halt einen GEMA-Vertrag, wo alle lizenzrechtlichen Fragen vorab geklärt sind und kümmern sich dann im Nachhinein um die GEMA-Kosten. Das hätten wir in der Kürze auf keinen Fall leisten können und deswegen sind wir sehr dankbar, dass da Arte mit eingesprungen ist. Ja, die Leute spenden. Auch da vielleicht eine Problematik, die sich mit Arte da ergeben hat, von der wir auch nicht gleich wussten, Arte darf zum Beispiel nicht offensiv nach Spenden fragen.
Heißt, also es gibt auch während Corona noch sehr viele bürokratische Hürden.
Genau. Das heißt also, wir können nie mit dem Stream rausgehen und sagen, Save Berlin's Club Culture, donate here. sondern müssen immer sagen, um sich weitergehend zu dem Thema zu informieren, bitte besuchen Sie auch. Und dann können Sie da quasi auch sein. Dann haben wir halt ein riesengroßes Social Media Team, was unglaublich Arbeit leistet, die quasi jeden, der diesen Stream teilt, in die Kommentare schreiben, bitte spendet doch hier, werdet aufmerksam. Genau, und Stand heute sind wir bei 320.000 Euro.
Das ist doch eine Riesensumme, oder?
Genau, also man merkt schon, dass es ein kleines bisschen abflacht, aber ich glaube eben auch durch die Summe, die es an Streams gibt, aber da sind auf jeden Fall auch viele Leute, die eben so Dauerspenden eingerichtet haben, das gibt nämlich auch, wo dann halt quasi monatlich 10 Euro oder 5 Euro bekommen, weil wir uns auch bewusst sind, dass das Thema uns wahrscheinlich noch lange beschäftigen wird.
Und was macht ihr mit dem Geld?
Also es gibt einen Verteilungsschlüssel, der ist sehr komplex, den werde ich jetzt hier auch nicht in voller Gänze.
Du kannst mir ja grob erzählen, an wen das Geld geht.
Also wir haben gesagt, dass wir uns in erster Linie wirklich um die Clubs an sich kümmern wollen. Das heißt, 20%, aber maximal 5.000 Euro gehen während eines Streams an den Club, der gerade streamt. 80% gehen in einen Gemeinschaftstopf, an den sich quasi jeder Club aus Berlin bewerben kann um dieses Geld. Und aus diesen 80% gehen auch noch einmal 8% an die Initiative Seenotrettung, nach dem Motto Leave No One Behind. Gerade in solchen Zeiten sollte man da, glaube ich, ein politisches Signal setzen, vor allen Dingen auch, weil Berliner Clubkultur auch politisch ist. Und gibt es aber eben innerhalb dieser 80%, da kann sich jeder für bewerben, aber da werden dann bestimmte Kriterien auch nochmal herangezogen. Das sind zum einen, wie lange gibt es den Club bzw. die Clubmarke schon? Das fragt aber auch zum Beispiel, wie divers ist zum Beispiel das Programm, wie gender equal ist das Booking, wie setzt sich das vielleicht politisch ein?
Du bist ja selber auch DJ. Hast du auch schon in einem Stream gespielt?
Nee, weil wir uns nicht ganz sicher waren, da ich ja eben Corona-Patient war, ob ich nicht vielleicht doch noch ansteckend sein könnte, obwohl eben schon Stand Wissenschaft heute das vielleicht nicht der Fall ist oder nicht der Fall sein sollte. Aber haben uns dann dagegen entschieden, das zu tun. Werde das aber wahrscheinlich wieder nachholen.
Was bedeutet Clubkultur für dich und warum kämpfst du so dafür?
Ich habe tatsächlich ganz früh angefangen, Veranstaltungen zu machen, Partys zu schmeißen und habe mich da irgendwie so verliebt in so Räume, die irgendwie eine anderen Ort oder einen anderen Ort kreieren, wo jeder irgendwie eine andere soziale Rolle hat und auch mal aus seiner normalen sozialen Rolle ausschlüpfen kann. Und ich finde die so wichtig. Ich finde, die bieten teilweise Therapieorte, sind Freiräume und Orte der Sehnsucht und des Außeralltäglichen und stellen deswegen so eine immense Kraft in der Kultur dar. Und habe mich tatsächlich auch während meines Studiums im Bachelor- und Masterarbeit mit Club als Kulturbetrieb beschäftigt und sehe da auf jeden Fall die richtige Anerkennung vorhanden, die dem gebührt. Und das sieht man vielleicht jetzt auch gerade in den Spenden, die dort fließen, dass eben das eine Relevanz hat. Und tatsächlich muss ich auch hier mal das Dank an Politik aussprechen, dass hier gerade sehr, sehr einfach gehandelt wird, um eben Kulturbetriebe gegebenenfalls zu erhalten und ihnen unter die Arme zu greifen.
Wenn irgendwann mal diese Corona-Zeit überstanden ist, dann wird es ja so die Aussicht wahrscheinlich auch nicht alle Clubs mehr geben, die es mal in dieser Stadt gab. Nicht alle werden es schaffen, durch diese schwere Zeit durchzukommen, rein wirtschaftlich. Hast du Hoffnung, dass die Clubszene in Berlin nach Corona trotzdem noch diese legendäre Clubszene ist und bleiben wird?
Also ich glaube, solange die kulturellen Subszenen existieren, werden die sich auch immer ihre Rückzugsorte suchen. Ich finde, jeder einzelne Ort hat seine Daseinsberechtigung und sollte auch unterstützt werden oder ist unterstützenswert. Ich bin mir aber auch bewusst, dass einige wahrscheinlich nicht schaffen werden. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass sich dann entsprechend die Szenen ihre neuen Rückzugsorte suchen werden und ihre neuen Orte ausleben können, wie sie es eben möchten und wie sie es brauchen.
Wie ist denn die Zukunft von United We Stream geplant, wenn die Clubs wieder öffnen? Habt ihr da schon einen Plan oder ist das zu weit weg?
Sagen wir mal so, wir planen momentan bis zum 20.04. auch schon ein bisschen darüber hinaus. Mit der Situation in Berlin ist es ja gerade so, dass vor allen Dingen die zwei, ja, ich sag mal, größten Corona-Herde aus Veranstaltungen kamen. Und wir natürlich auch sehen, dass das Ansteckungsrisiko bei Veranstaltungen natürlich extrem hoch ist. Berührungen etc. Und natürlich, manche Berliner Clubs sind auch einfach dirty, aber das sollen sie auch sein. Also Partys sind auch wild und so gehören die sich auch zu sein. Deswegen glauben wir erstmal, dass es etwas später in den Clubs tatsächlich wieder Normalität einkehren wird oder dass tatsächlich eher die Letzten sind, die irgendwie mit Normalität wieder zurück ins Leben finden werden. Natürlich gibt es da Ideen, also da kann man sich natürlich Überlegungen machen, wie wir dieses Streaming-Format vielleicht weiterführen.
Nils, vielen Dank und ich hoffe, ich sehe dich bald in einem der Streams auflegen.
Da werden wir uns sehen, ja.
Danke dir, Nils. Ciao, guten Tag.
Gut, ciao.
Ja, Partys sind dirty und sollen es auch sein, hat er gesagt. Das sind natürlich Ansteckungsherde, aber die Clubszene in Berlin, wahrscheinlich auch im Rest von Deutschland, ist so kreativ, dass sie dann direkt sowas auf die Beine stellen und es scheint ja gut zu laufen.
Ja, das gibt mir auch Hoffnung und bis wir wieder in die Clubs dürfen, werde ich einfach weiter vor meinem Bildschirm feiern.
Ich auch. Danke, Laura.
Danke dir. Ciao.
Klamroth Calling ist eine Koproduktion von Studio Bummens und K2H. Redaktion Patrick Stegemann, Kate Kubel, Keschrau Beros, Theresa Sickert und Laura Pohl. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer.